Herzlich willkommen zur achten Vorlesung Internationaler Handel 2. Heute geht es um multilaterale Handelspolitik. In der letzten Woche haben wir uns angeschaut, wie in einer kleinen Volkswirtschaft Importzölle zu Wohlfahrtsverlusten führen können, wobei bei einem Land mit Marktmacht, also eine große Volkswirtschaft, möglicherweise Importzölle zu Wohlfahrtsgewinnen führen können, zulasten von Exportnationen. Und das passiert deswegen, weil durch den Zoll bei Ländern mit Marktmacht auch der Weltmarktpreis beeinflusst wird. Wir haben zudem gesehen, dass in der Praxis Anti-Dumping-Zölle eine größere Rolle spielen als der Wettbewerbsschutz, also als einfacher Protektionismus, und haben so grob angerissen, dass es ein weiteres Motiv für Handelspolitik geben könnte, und zwar die Internalisierung von externen Effekten, zum Beispiel Umweltschutz. Und bei diesem Thema, über dieses Thema werden wir auch heute noch etwas mehr reden. In dieser Woche geht es also genau um diese externen Effekte oder weitere andere Effekte von Freihandel neben diesen einfachen Handelsgewinnen, über die wir bisher gesprochen haben. Dann reden wir über regionale Freihandelsabkommen. Wir reden über eines der weltweiten Freihandelsabkommen, wenn man so möchte, über das GATT und die WTO. Und hier schauen wir uns die Prinzipien der WTO noch etwas näher an. Und zum Schluss bauen wir dann ein kleines Modell, ein simples Modell, was strategische Handelspolitik sehr gut abbilden kann. Ist aber also noch einmal zurück zu den Effekten von Freihandel. Zunächst kann es neben den normalen, in Anführungsstrichen, Handelsgewinnen, über die wir in den vergangenen Wochen gesprochen haben, auch zu anderen Handelsgewinnen kommen, die in unterschiedlichen ökonomischen Modellen auch abgebildet werden. So zum Beispiel kann es zu Skaleneffekten kommen, das sieht man im Krugman-Modell sehr gut, sodass durch Freihandel produzierende Firmen einen erheblich größeren Markt haben und dadurch Fixkosten einfacher verteilen können auf die Konsumenten. Zum anderen kann es dazu kommen, dass es durch freien Handel zu einer Reallokation von Produktionsfaktoren zu produktiveren bzw. zu innovativeren Unternehmen kommt. Und das ist so abgebildet in Modellen mit monopolistischem Wettbewerb und vor allem in Modellen mit heterogenen Firmen. Daneben kann es aber durch freien Handel auch zu Verbreitung von Wissen kommen und zu einem stärkeren Anreiz zu Innovation durch gestärkten Wettbewerb. Eine noch neue Studie aus dem Jahr 2016 mit dem Namen Trade-Induced Technical Change, also mit handelsinduziertem technologischen Fortschritt, hat gezeigt, dass durch Niedriglohnwettbewerb für ansässige Firmen, zum Beispiel in Deutschland, es erhöhte Anreize zu Innovation von deutschen Firmen gibt. Und das ist messbar zum Beispiel durch Patente oder durch Einsatz verbesserter IT-Technologien. Und diese Studie hat sich das angeschaut für OECD-Länder, also für hochentwickelte Länder. Und in dieser Studie finden die Forscher, dass ein erheblicher Anteil der Innovationen in Unternehmen eben durch diesen Niedriglohnwettbewerb verursacht wird. Und das bedeutet in einem zweiten, indirekten Schritt, dass sich Arbeitsplätze verschieben, sozusagen von weniger produktiven zu diesen produktiveren, innovativeren Unternehmen in diesen hochentwickelten OECD-Ländern. Ein weiteres Argument für Freihandel ist, dass es eine sogenannte transparente Strategie darstellt. Und zwar ist bei Protektionismus, also bei jeder Form von Eingriffen von Handelspolitik, besteht die Gefahr, dass bestimmte Gruppen, bestimmte politisch aktive Gruppen innerhalb eines Landes sogenanntes Rent-Seeking betreiben, also probieren durch Handelspolitik sich selbst Vorteile zu verschaffen und damit Handelspolitik zu ihren Gunsten beeinflussen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel der Schutz für die Landwirtschaft und die Textilbranche in vielen, vielen Ländern, auch in der EU beispielsweise. So haben Landwirte traditionell einen großen politischen Einfluss. Häufig ist das darauf zurückzuführen, dass es so einen regionalen Proporz gibt in politischen Systemen, in Gremien und so weiter. Die Textilbranche Als anderes Beispiel, ist grundsätzlich sehr arbeitsintensiv. Das heißt, da arbeiten viele Menschen, die dann auch durch ihr Wahlverhalten Einfluss nehmen können. Und das kann zum Beispiel auch dann dazu führen, dass die Textilbranche erheblich geschützter ist als andere Branchen, vergleichbare Branchen, nur weil sie eben so arbeitsintensiv ist, weil da viele Menschen, die wählen, dort arbeiten und möglicherweise ohne handelspolitische Eingriffe einen Jobverlust fürchten. Daneben gibt es aber eine Reihe von Argumenten unter dem Überthema externe Effekte von Freihandel, die ein staatliches Eingreifen, möglicherweise durch handelspolitische Instrumente, auch rechtfertigen können. Und ein erster Punkt ist, dass die Produzentenrente, die wir in der letzten Einheit uns angeschaut hatten, also die Handelsgewinne sozusagen, die Produzenten in einer offenen Marktwirtschaft erfahren, möglicherweise nicht alle Vor- bzw. Nachteile, die mit der Produktion eines Gutes einhergehen, auch tatsächlich umfasst. Wir hatten uns das in diesem ganz einfachen, simplen, partiellen Modell angeschaut. Und das heißt, in diesem Modell gab es einfach die Güter, es gab die Nachfrage, es gab also die Produktion und die Nachfrage nach den Gütern, ohne dass wir näher geschaut haben, wie das eigentlich zustande kommt. Und jetzt kann es ja sein, dass es sogenannte rigide Arbeitsmärkte gibt, also Arbeitsmärkte, in denen man nicht einfach von der Produktion eines Gutes in die Produktion eines anderen Gutes übergehen kann als Arbeitnehmer, weil die Fähigkeiten nicht übertragbar sind, dazu führen, dass im Falle von einer Marktöffnung es zu Arbeitslosigkeit kommt. Ein vergleichbarer Punkt, häufig dann eben nicht so dramatisch für Einzelpersonen, ist, dass investiertes Kapital, zum Beispiel Maschinen oder auch sonstige Infrastruktur, wertlos sind, weil sie nicht einfach übertragbar sind in die Produktion eines anderen Gutes, weil jetzt vielleicht weniger nachgefragt wird von dem vorher produzierten Gut. Und das andere, das hatten wir ganz am Anfang schon angedeutet, durch Technologie-Spillovers kann es dazu kommen, dass eine Idee, wie etwas produziert wird, vielleicht kopiert wird oder grundsätzlich die Idee zurückverfolgt werden kann, nachgemacht werden kann, sodass nun andere Produzenten in einem anderen Land hier eine Konkurrenz werden können. Das schauen wir uns gleich nochmal en Detail an. Und auch wenn Handel nicht natürlich die Ursache für beispielsweise rigide Arbeitsmärkte oder für investiertes Kapital, was nicht leicht zu woanders benutzt werden kann, oder für Technologiespiller, was per se sind, kann dennoch manchmal sinnvoll sein, mit Handelspolitik die Effekte davon auszugleichen. Muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist als Ökonom auch sehr, sehr schwierig festzustellen, dass wirklich Marktversagen vorliegt, also dass es dazu kommt, dass durch freien Handel und rigide Arbeitsmärkte es tatsächlich zur Arbeitslosigkeit kommt, dass dieses Kapital auch wirklich nicht woanders eingesetzt werden kann, dass durch Technologie-Spillovers vielleicht zu wenig investiert wird grundsätzlich. Das heißt, dieses Marktversagen ist häufig sehr, sehr schwierig zu diagnostizieren und grundsätzlich sollte Marktversagen so direkt wie möglich adressiert werden. Also eigentlich nicht über den Umweg Handelspolitik in unseren Beispielen, wäre das vielleicht eine Option, aber dadurch können natürlich dann weitere Verzerrungen entstehen. Also beispielsweise werden so Industrien künstlich am Leben gehalten, obwohl es vielleicht viel, viel günstiger wäre, das woanders zu produzieren, für Konsumenten viel günstiger dadurch wäre, dieses Gut zu konsumieren. Aber oft ist Handelspolitik einfacher durchzusetzen als innerstaatliche Umverteilung, indem man beispielsweise Leute, die arbeitslos geworden sind, kompensiert dafür, dass grundsätzlich aber Konsumenten jetzt eine höhere Wohlfahrt erfahren. Was ist die Idee hinter Technologie-Spillovern? Grundsätzlich besteht ja bei dem Konzept von Technologie keine Rivalität im Konsum. Das heißt, etwas zu wissen, Informationen zu haben, wie etwas funktioniert, das ist nicht rival. Das heißt, wenn ich es weiß, kann es auch gleichzeitig jemand anders wissen. Es ist nicht wie ein Gut, was vielleicht nur eine Person, eine Firma besitzen kann, eine Maschine, die nur eine Firma besitzen kann, entweder Firma 1 oder Firma 2 besitzt diese Maschine, sondern das Wissen, etwas produzieren zu können, das kann auch von beiden gleichzeitig geteilt werden. Das bedeutet im nächsten Schritt, dass Investitionen in Technologie beispielsweise, die Firmen tätigen, auch positive externe Effekte auf andere Firmen und auf die Volkswirtschaft im Allgemeinen haben kann. Also eine Weiterentwicklung von bestimmten Prozessen, von Technologie, sehen ja andere Firmen, diese können das dann imitieren und das heißt, sie können positive externe Effekte hier genießen. Das bedeutet aber auch, dass dadurch ja Firmen vielleicht ihren Vorteil verlieren, ihren Wettbewerbsvorteil. Das heißt, sie würden vermutlich weniger investieren so in dieser Situation, weil sie wissen, dass andere davon auch Profit schlagen können. Das heißt, in so einer Situation können Subventionen die Wohlfahrt erhöhen, weil es ohne diese Subventionen zu einer suboptimalen Menge von Investitionen kommt. Sind diese Subventionen jetzt allerdings als Export- oder Produktionssubventionen an diese Firmen gedacht, unterstützen diese zwar die Firma, aber nicht ausschließlich den innovativen Output der Firma. Das heißt, sie können hier verzerrend wirken. Ein Beispiel hierfür, und wir werden gegen Ende dieser Vorlesung in ein paar Wochen noch einmal darauf zurückkommen, ist das Beispiel Outsourcing. Was ist Outsourcing? Outsourcing ist die Trennung der Produktentwicklung und der tatsächlichen Produktion von Gütern. Und diese Produktion von Gütern im Ausland hat beispielsweise in den USA, da ist es sehr sichtbar, zu einem klaren Handelsdefizit geführt gegenüber vielen Ländern, insbesondere im Bereich von Informations- und Computertechnologie. Und das ist wirklich sichtbar auch in den Arbeitsmarktzahlen. Also, dass hier Produktion von diesen Gütern massiv zurückgegangen ist, weil es Konkurrenz im Ausland gibt, die das jetzt produziert. Auf diesem Graphen sieht man ganz deutlich, wie die Handelsbilanz der USA sich entwickelt hat für Informations- und Kommunikationsgüter. Und man sieht, dass also seit Mitte der 90er Jahre, eigentlich könnte man das sogar schon ein bisschen noch weiter zurückgehen, seit Mitte der 90er Jahre aber auf jeden Fall, es zu diesem klaren Handelsdefizit kommt für diese Güter. Das heißt, die Amerikaner importieren erheblich mehr dieser Güter, als dass sie exportieren, obwohl man ja häufig bei solchen Gütern da amerikanische Firmen mit assoziiert. Das heißt, es kommt also zu dieser Trennung von Produktentwicklung und tatsächlicher Produktion, also zu Outsourcing, was dazu führt, dass es nun ein Handelsdefizit für solche Produkte in den USA gibt. Gleichzeitig kann es aber auch negative externe Effekte von solchen Niedriglohnimporten durchaus auch in den Ländern geben, die jetzt diese Güter produzieren, und zwar durch häufig schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Arbeitsschutzstandards und häufig auch sehr geringe Löhne. Und prominente Beispiele hierfür sind die Textilbranche, vor allem in Südasien und in Afrika. Und der Grund hierfür, für diese negativen Effekte, ist häufig, dass große Konzerne, multinationale Konzerne, auf die wir auch gegen Ende dieser Vorlesungsreihe noch einmal zu sprechen kommen, im Kontext der Produktion in diesen Ländern durchaus, also natürlich massive ökonomisch, aber häufig damit auch einhergehend politische Marktmacht haben, somit die Wohlfahrtsgewinne de facto dann durch Freihandel abschöpfen, selbst abschöpfen, und sodass diese nicht mehr der Produktion in den eigentlichen Niedriglohnländern zugutekommt. Was könnte man dagegen machen oder was wird auch dagegen gemacht? Die EU beispielsweise tut das ganz, ganz offensiv, nämlich dass Arbeitsstandards Teil von Handelsverträgen sind. Das ist sogenanntes Issue Linkage, also man verbindet ein eigentlich nicht originäres handelspolitisches Thema mit einem handelspolitischen Instrument oder mit einem Freihandelsabkommen. Das führt aber dazu, dass nun eben es wieder etwas teurer wird für häufig Entwicklungsländer, dann bestimmte Produkte zu produzieren. Das muss vor allem auch in den Entwicklungsländern selbst durchgesetzt werden. Diese Mindestlöhne zum Beispiel müssten dann national beschlossen werden. Und das wirkt also de facto dann zum gewissen Grade protektionistisch und verhindert zum gewissen Grade Handel und möglicherweise auch dann Wohlfahrtseffekte, weil es eben schwierig abzuschätzen ist, was der richtige Grad an Schutz in diesem Fall ist. Ein weiterer externer Effekt, der gerade in den letzten Jahren zu Recht große Aufmerksamkeit bekommen hat, sind Umweltschutzaspekte, weil durch die Produktion in anderen Ländern es eventuell dazu kommen kann, dass beispielsweise durch dortige geringere Umweltstandards es zu höherer Luftverschmutzung kommt, zu höherer, stärkerer Umweltverschmutzung kommt, als wenn diese gleichen Güter weiterhin an den Orten produziert würden, an denen sie vorher produziert wurden. Ein Beispiel dafür ist der Beitritt Chinas sozusagen in den freien Welthandel, vor allem durch die WTO, durch den WTO-Eintritt Anfang der 2000er Jahre herbeigeführt, sodass viel Produktion nach China gewandert ist und dort wurde und wird zum gewissen Grade auch heute noch erheblich mit erheblich geringeren Umweltschutzstandards produziert, als das hier der Fall gewesen wäre. Niedrige Umweltstandards können so also de facto zu einem komparativen Vorteil werden, weil dadurch Kosten der Produktion gesenkt werden können. Ein anderer Punkt, der gerade in den letzten paar Jahren auch immer wieder hervorgebracht wurde, ist vor allem durch die USA, ist, dass durch internationalen Handel oder das internationale Handel Einfluss auf die nationale Souveränität ausüben würde, weil nicht mehr so agiert werden könne, als wenn man alles selbst entscheiden kann. Und in dem Maße, in dem das durch die USA angeführt wird, ist es sicherlich nicht so. Gleichzeitig sind nationale Standards immer wieder auch ein protektionistisches Mittel, was häufig dann probiert wird, in internationale Rechtsprechung festzusetzen durch Handelsverträge. Also dass bestimmte Güter beispielsweise nur an bestimmten Orten produziert werden können, dass vielleicht auch bestimmte intellektuelle Güter wie beispielsweise Patente eine bestimmte Laufzeit haben für bestimmte Produktgruppen. Also etwas, was ursprünglich nationale Standards waren, kann dann teilweise durch internationale Verträge, die mit solchen Handelsabkommen geschlossen werden, teilweise auch dann in internationales Recht gesetzt werden. Schauen wir uns jetzt also an, wie solche regionalen Freihandelsabkommen, die Handelshemmnisse senken, grundsätzlich aussehen und nennen dafür ein paar Beispiele. Anzahl von diesen regionalen Freihandelsabkommen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv angestiegen. Auf der Grafik sehen wir hier also einen Zeitstrahl mit der Anzahl von neuen Freihandelsabkommen. Das sind die vertikalen Striche. Und da sehen wir, dass seit Anfang der 90er, dass wirklich massiv gewachsen ist, die Anzahl der jährlichen neuen Freihandelsabkommen. Und in den letzten Jahren ist es allerdings etwas stagniert, also seit ungefähr 2014, 2015 stagniert die Anzahl neuer Freihandelsabkommen. Es gibt aber dennoch auch jedes Jahr neue, beispielsweise im letzten Jahr ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan in Kraft getreten, im Jahr 2019. Auf der rechten Achse sieht man dann die Anzahl der Freihandelsabkommen, die in diesem Moment in Kraft sind. Und also man sieht, dass die Anzahl massiv gestiegen ist über die Jahre. Bis heute, also heutzutage gibt es ungefähr 300 Freihandelsabkommen, die in Kraft sind. Ich habe gestern Abend nachgeschaut, es sind 303, die in Kraft sind. Die Grafik zeigt auch, woraus diese Freihandelsabkommen bestehen, nämlich und unterscheidet dabei, ob es sich handelt um Freihandelsabkommen, die Güterhandel betreffen, solche, die Dienstleistungshandel betreffen, das sind die roten, die für Güter sind die blauen, und dann zeigt es noch an die gelben, und die gelben sind einfach neue Länder, die bestehenden Freihandelsabkommen beigetreten sind. Also grundsätzlich sieht man, die Anzahl ist massiv gestiegen von diesen bilateralen, regionalen Freihandelsabkommen. Die Anzahl von neuen Freihandelsabkommen ist aber in den letzten Jahren etwas stagniert. Das vermutlich tiefste und weitgehendste Freihandelsabkommen ist der europäische Binnenmarkt, das, was man landläufig auch einfach als die EU bezeichnet, wobei die EU noch viel, viel mehr beinhaltet als nur den Binnenmarkt. Und dieser europäische Binnenmarkt ist zustande gekommen durch den sogenannten Single European Act oder auch auf Deutsch die einheitliche europäische Akte und ist 1987 beschlossen worden, 1992 dann in Kraft getreten. Und ursprünglich kommt es aber auch schon aus der Zollunion in der Europäischen Gemeinschaft, die seit 1968 besteht. Das heißt, man hat schon nach außen hin seit 1968 gemeinsame Zölle. Mit dem Binnenmarkt hat man auch dann innerhalb der EU andere Handelsbarrieren als Zölle, die sowieso schon auf Null gesenkt waren, probiert abzuschaffen. Man hat sich dadurch massive Handelsgewinne ausgerechnet, einfach weil Firmen nun größere Märkte hatten, in die sie einfach exportieren konnten, weil Regulierungen und Standards von nationaler Ebene weggekommen sind, hin zu europäischen Standards, europäischen Regulierungen. Und es gab auch gewisse Handelsgewinne dadurch, die auch messbar sind, die zu sehen sind. Aber viele Märkte bleiben weiterhin fragmentiert zwischen europäischen Ländern. Dann gibt es noch Mercosur, ein Freihandelsabkommen in Südamerika, was so ein bisschen dieses Vorbild hatte der EU. Also man hat gesehen, in Europa wächst die europäische Integration, wächst die Integration der Märkte. Man probiert das in Lateinamerika ein bisschen zu kopieren. Und zwar gründete sich da 1991 dieser Mercosur mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Seitdem gibt es einige neue Mitglieder. Einige sind auch momentan ausgeschlossen, wie beispielsweise Venezuela, was zwischendurch beigetreten war, momentan aber nicht teilnehmen kann. Und Ziel hier war es die Reduzierung von Zöllen untereinander und die Vereinheitlichung von Zöllen gegenüber Drittstaaten. Also de facto eine Zollunion, wobei weiterhin hier viele Handelsbarrieren, nicht-tarifäre Handelsbarrieren zwischen den Ländern bestehen. Gleichzeitig ist infolge der Gründung von Mercosur das Handelsvolumen innerhalb des Blocks stark angestiegen. Also das, was man schon erwartet hatte und was auch Ziel war. Ein weiteres wichtiges Freihandelsabkommen ist NAFTA, das Freihandelsabkommen in Nordamerika. Das wurde 1989 gegründet von den USA, Mexiko und Kanada. Und Ziel war auch hier natürlich die Zollsenkung zwischen den drei Staaten und dazu noch der Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen. Und infolgedessen ist das Handelsvolumen insbesondere zwischen den USA und Mexiko stark angestiegen, während es zwischen den USA und Kanada auch Anstiege gab, aber dort gab es schon vorher ein relativ tiefgreifendes Freihandelsabkommen, was sozusagen durch NAFTA dann überholt wurde und wo Mexiko auch dann integriert wurde. Seitdem gibt es einige neue wichtige Freihandelsabkommen, beispielsweise das EU-Japan oder auch JEFTA genannte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan. Das wurde 2016 bzw. 2017 fertig verhandelt und ist seit Februar 2019 in Kraft. Dann gibt es CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, das 2017 abgeschlossen wurde. TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, was seit 2016, seit der derzeitigen amerikanischen Administration erstmal auf Eis gelegt wurde. Ganz wichtig, ein ganz großes Freihandelsabkommen wäre gewesen, muss man sagen, TTP, das ist ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Pazifikstaaten. Da gab es sehr fortgeschrittene Verhandlungen bis 2017, die sind dann auch abgebrochen worden von Seiten der USA, woraufhin allerdings die restlichen Staaten außer den USA alle sich zusammengefunden haben zu einem neuen Freihandelsabkommen mit de facto also ganz ähnlichem Stand der Dinge mit dem Namen CPTPP. Also man hat noch ein CP davor gehängt, ein CP davor gehängt. Ansonsten ist es eigentlich das Gleiche, lediglich ohne die USA. Ein weiteres Freihandelsabkommen, was gerade in diesem Moment verhandelt wird, hat mit dem Brexit zu tun, nämlich wie soll es weitergehen, wie sollen die Handelsbeziehungen aussehen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Austritt des UKs aus der EU am Anfang diesen Jahres. Das heißt, es muss geregelt werden, wie der Handel zwischen der EU und dem UK ist, und gleichzeitig muss auch geregelt werden, wie das Verhältnis zu den Drittstaaten ist, weil momentan Großbritannien noch Teil der Zollunion ist. Das heißt, man hat die gleichen Zollsätze gegenüber dem Rest der Welt. Grundsätzlich bei all diesen Freihandelsabkommen gibt es bereits sehr, sehr niedrige Zölle vorher schon. Das heißt, der Fokus dieser Freihandelsabkommen liegt auf der Beseitigung von nicht-tarifären Handelsbeschränkungen. Weltweit sieht man, dass einige Regionen erheblich integrierter sind in der Weltwirtschaft, erheblich mehr Freihandelsabkommen haben, also die nordamerikanischen Staaten, einige südamerikanische Staaten, aber vor allem die europäischen Staaten und einige ostasiatische Staaten sind wirklich sehr stark integriert mit einer Vielzahl an Freihandelsabkommen, bilateralen Freihandelsabkommen. Während einige andere Staaten, wie Teile der ehemaligen Sowjetunion, also Asiens, aber vor allem auch Afrikas und Südamerikas, nur sehr wenig integriert sind mittels bilateraler Freihandelsabkommen. Das eine Freihandelsabkommen, dem sehr, sehr viele Staaten angehören, ist die WTO, das ist die Welthandelsorganisation, also ein multilaterales Freihandelsabkommen, wo viele, viele Parteien gemeinsam probieren, den Welthandel zu regeln, gemeinsam zu verhandeln, wie hoch Zölle sein sollten, gemeinsam zu verhandeln, wie die Regeln für Dienstleistungshandel sind, für andere nicht-tarifäre Handelshemmnisse, aber auch Fragen wie beispielsweise geistigem Eigentum sich beschäftigen. TO ist hervorgegangen aus dem GATT, aus dem General Agreement on Tariffs and Trade, schon 1948 und mit der sogenannten Uruguay-Runde kam es dann aus dem GATT zur Gründung der WTO. Die WTO bzw. die GATT sind gekennzeichnet durch Verhandlungsrunden, in denen alle Mitgliedstaaten verhandeln, welche Zölle, welche Bereiche von Zöllen für welche Länder gesenkt werden sollten über einen gewissen Zeithorizont. Und also in dieser Uruguay-Runde wurde beschlossen, aus dem GATT selbst eine Organisation zu gründen. Vorher war es lediglich ein multilateraler Vertrag, also eine Organisation zu gründen mit dem Namen WTO, Welthandelsorganisation. Und wie gerade schon gesagt, während das GATT sich mit Handeln in Gütern, also Waren, mit Produkten, mit Güterhandel beschäftigt hat, besteht die WTO auch aus weiteren Abkommen, nämlich Abkommen zu Dienstleistungen, das ist das sogenannte GATS, und zu geistigem Eigentum, das sogenannte TRIPS, das Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights heißt, also mit Fragen, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, wie Technologietransfer im internationalen Handel gehandhabt wird. Das GATT und die WTO funktionieren so, dass sich also die Mitgliedstaaten zusammensetzen in sogenannten Verhandlungsrunden, die dann immer den Namen des Ortes tragen, wo nun verhandelt wurde. Und es gab bis dato 8 abgeschlossene Runden, in denen verhandelt wurde, welche Zölle und welche anderen nicht-tarifären Handelshemmnisse und welche handelspolitischen Instrumente harmonisiert wurden, gesenkt wurden, vereinfacht wurden, um den internationalen Handel zu regulieren, zu dem Regeln zu geben. Die erste Runde, die eigentlich dann in der Gründung des GATT mündete, war die Geneva Round, wo es ausschließlich um Zölle ging und das betraf Zölle, die ungefähr 20% des Welthandels betrafen, also ein massiver Anteil, der dadurch geregelt wurde. Es gab dann mehrere Runden direkt in den 50er und 60er Jahren. Die letzte große Runde, die dann auch abgeschlossen wurde, war die sogenannte Uruguay Round, die dazu führte, dass aus dem GATT eben die WTO gegründet wurde, die aber gleichzeitig auch viele neue Regeln und Vertragswerke mit sich führte, wie beispielsweise neue Regeln zu Intellectual Property, also zu geistigem Eigentum mittels dieses TRIPS-Abkommens, zu also einem sogenannten Dispute Settlement Prozess, also zu einem quasi einem Gericht, vor dem man bestimmte Fragen, bilaterale Fragen zwischen zwei Handelspartnern klären konnte. Und diese Uruguay Round wurde 1994 abgeschlossen. Seit 2001 wird nun verhandelt in der sogenannten Doha Round und die ist bis heute nicht abgeschlossen. Das heißt, man steckt fest in der Verhandlung, um weiter Zollsätze zu senken weltweit, um weiter Handelshemmnisse zu beseitigen. Seit 2001 gibt es hier wenig Fortschritte. Es gibt 6 Prinzipien, die der Kern der WTO sind. Das wichtigste vermutlich ist das sogenannte Most Favored Nation Principle. Dann gibt es das sogenannte nationale Prinzip, das Freihandelsprinzip, die Idee von Rechtssicherheit, fairem Wettbewerb und das Entwicklungsprinzip. Das Most Favored Nation Principle bedeutet, dass Zollvergünstigungen, die einem Handelspartner, der auch WTO-Mitglied ist, gewährt wären, allen WTO-Mitgliedern gewährt werden müssen. Also Most Favored Nation heißt also, wenn ich einem Handelspartner eine Zollsenkung anbiete, dann gilt die gleichzeitig für alle Handelspartner. Es werden hier aber Ausnahmen gewährt und diese Ausnahme ist oder sind regionale Handelsabkommen, genau die wir gerade eben angesprochen haben. Und zwar gibt es natürlich da eine Idee dahinter, nämlich dass diese regionalen Handelsabkommen so sehr den Handel, den Welthandel ankurbeln, dass dann davon ausgenommen wird, dass diese Freihandelszonen, diese Senkung der Zölle auf Null quasi ausgleichen, dass andere davon nicht profitieren. Also nur wenn Freihandelsabkommen wirklich richtig tief sind, wenn sie Zölle auf Null senken, sind sie erlaubt. Ansonsten müssen Zollsenkungen für alle WTO-Mitglieder gelten. Eine andere Ausnahme wird gewährt für Entwicklungsländer, die teilweise noch mehr Schutz für ihre Industrien brauchen. Das wird hier teilweise so anerkannt. Das zweite Prinzip ist das nationale Prinzip, was besagt, dass ausländische und heimische Firmen so gleich behandelt werden, als ob sie eben alle Inlandsfirmen sind, sobald die Güter die Grenze überschritten haben. Also das nationale Prinzip oder das Inlandsprinzip besagt, fordert eine Gleichbehandlung von Firmen und Produkten. Das Freihandelsprinzip besagt, dass vergangene und zukünftige Verhandlungen zu freierem und diskriminierungsfreiem Handel führen sollen, also dass es egal ist, woher ein Gut kommt. Und die Idee von Rechtssicherheit bedeutet, dass die WTO ein verbindliches System schafft, was Firmen es erleichtern soll, zu exportieren, zu investieren, weil es vorhersagbare Handelsbarrieren schafft. Was wiederum andersrum bedeutet, dass WTO-Mitglieder alle handelsrelevanten Barrieren sofort der WTO anzeigen müssen, wie man ja auch gesehen hat, dass auch die Veränderungen hin zu Freihandelsabkommen angezeigt werden bei der WTO. Also sollte es signifikante Änderungen geben, wie einzelne Länder, einzelne Produkte, einzelne Firmen teilweise auch behandelt werden in meinem Land, dann muss ich das der WTO anzeigen. Die Idee hinter fairem Wettbewerb ist, dass der Wettbewerb möglichst unverzerrt und fair sein soll. Und das bedeutet auch, dass gewisse Vergeltungsmaßnahmen gegen unfaire Behandlungen mit Zöllen erlaubt sind. Und zuletzt gibt es das Entwicklungsprinzip, was besagt, dass Entwicklungsländern schwächeren Mitgliedstaaten Sonderkonditionen eingeräumt werden können, damit mit Übergangsphasen dann langfristig die Anforderungen der WTO erfüllt werden können. Als letztes konstruieren wir jetzt ein kleines stilisiertes Modell, was die strategischen Fragen hinter Handelspolitik verdeutlicht. Und zwar haben wir zwei Länder, jeweils eine repräsentative Firma, die ein homogenes Gut zu Stückkosten C produzieren. Und es gibt Konkurrenz um einen Drittmarkt, zu dem es keine Transportkosten gibt. Es gibt einen symmetrischen Mengenwettbewerb, das heißt, wir haben also einen Cournot-Wettbewerb um den Markt Z. Wir nehmen eine lineare Nachfrage an, die sich ganz einfach beschreiben lässt als P, der Preis, der sich einstellt als A minus B mal X1 plus X2, also X1 und X2 als die nachgefragten, als die bereitgestellten Mengen, wobei A größer C größer 0 ist und B größer 0. Die Regierung von Land J bezahlt jetzt eine Subvention SJ je exportierte Einheit, sodass dann die effektiven Stückkosten nur noch C minus SJ betragen. Wie sehen dann die Gewinnfunktionen aus? Das kann man leicht aufschreiben, nämlich als die nachgefragte Menge aus dem jeweiligen Land multipliziert mit dem Preis, der sich einstellt in dem Markt, minus der effektiven Stückkosten, die bei Land 1 jetzt erheblich geringer sind, weil es diese Subventionen gibt. Daraus bilden sich dann ganz einfach die Bedingungen erster Ordnung, die gleich 0 zu setzen sind. Wenn man das dann auflöst nach X1 bzw. X2 für die jeweiligen Firmen, dann ergeben sich daraus die Reaktionsfunktionen, nämlich die Reaktionsfunktion für Land 1, Firma 1, als Funktion der nachgefragten Menge von Firma 2 und umgekehrt, sodass man leicht sehen kann, dass der Output von dem jeweilig anderen abhängt. Wir haben Cournot-Wettbewerb, das heißt, sie sind strategische Substitute, sodass der Anstieg der Subvention in Land 1 die Reaktionsfunktion von Land 1 nach oben verlagert. Es stellen sich dann also die folgenden Mengen, Preise und Gewinne im Gleichgewicht dar. Und jetzt kann man das analysieren, was passiert also für unterschiedliche S1. Bei einer Erhöhung von S1, also einer höheren Subvention in Land 1, kommt es zu einer größeren nachgefragten Menge von den Produkten von der Firma aus Land 1, weil die ja nun jetzt etwas günstiger produziert werden können. Das heißt, es gibt weniger Nachfrage nach den Gütern von Firma 2. Der Preis grundsätzlich geht nach unten, die Gewinne für Firma 1 gehen rauf, die Gewinne für Firma 2 gehen runter. Es gibt also ein Optimierungsproblem für die heimische Regierung, nämlich die optimale Subvention für die heimische Wohlfahrt zu finden. Beschreiben wir diese heimische Wohlfahrt als Sigma 1, dann ist das also die Differenz zwischen dem Gewinn der Firma 1 minus dem, was an Subventionen gezahlt wird. Das kann man einsetzen. Und es ist also natürlich auch klar, dass die ausländische Konsumentenrente keine Rolle für die heimische Wohlfahrt spielt. Daraus ergeben sich dann die folgenden Bedingungen erster Ordnung. Uns ist wieder eindeutig, dass also Land 1 ein unilateralen Anreiz zur Exportsubvention hat und das nennt sich dann ein Market Share Rivalry, also ein Marktanteilsrivalität für den Drittmarkt Z. Jetzt gibt es aber ja zwei Länder mit vermutlich zwei Regierungen, die beide über die jeweiligen Subventionen entscheiden und das tun die simultan im ersten Schritt. Im zweiten Schritt entscheiden dann die Firmen in den jeweiligen Ländern, gegeben die Subventionen über die jeweils bereitgestellten Mengen X1 und X2. Das heißt, die Produktionsfunktionen sehen jetzt so aus, wenn es in beiden Ländern diese Subventionen gibt, daraus ergeben sich die Bedingungen erster Ordnung, die wieder gleich 0 gesetzt werden. Und daraus ergeben sich dann, wie oben, die Mengen, Preise und Gewinne im Gleichgewicht. Das heißt, wir können jetzt das gleiche Spiel spielen wie vorher. Was passiert bei einer Erhöhung der Subvention in Land 1, gegeben, dass die Subvention in Land 2 konstant bleibt? Das führt wieder dazu, dass die Menge von Land 1 raufgeht, die nachgefragte Menge von Land 2 geht runter, der Preis geht runter, der Gewinn in Land 1 geht rauf, der Gewinn in Land 2 für Firma 2 geht runter. Es ist also genauso wie zuvor, aber was man jetzt auch sieht, das Gleiche würde ja passieren bei der Subvention in Land 2. Das heißt, es kommt zu einer sogenannten Kannibalisierung der beiden Subventionen. Jetzt kennen aber beide Regierungen natürlich das Spiel, das sie da spielen. Das heißt, in Antizipation des Marktergebnisses der zweiten Stufe, also wissend, dass die andere Regierung auch Subventionen für seine eigene Firma anbieten wird, optimieren die beiden Regierungen die Subvention. Das sieht dann so aus. Also sie optimieren die heimische Wohlfahrt, wissend, dass die andere Regierung ebenfalls Subventionen der Firma anbieten wird. Daraus ergeben sich dann die Bedingungen erster Ordnung für die Reaktion der beiden Regierungen, woraus sich wiederum dann ein Nash-Gleichgewicht ergibt, nämlich die beste Reaktion auf die beste Reaktion, also die optimale Subvention des einen Landes gegeben der optimalen Subvention des anderen Landes, und die ergibt sich also als a minus c durch 5 größer 0, was strikt positiv ist, weil a größer c größer 0, aber kleiner als im ersten Szenario war, wo nur die eine Regierung eine Subvention angeboten hat. Wenn man nun die jeweiligen Subventionen, die jeweiligen optimalen Subventionen in die jeweiligen Profit- und Wohlfahrtsfunktionen einsetzt, sieht man, dass also Exportsubventionen zu einem Gefangenendilemma führen. Nämlich, wenn beide Länder, beide Regierungen sich auf Nullsubventionen einigen könnten, würden beide Länder profitieren, aber die Durchsetzung hier ist fragil, das Gleichgewicht ist fragil, ist instabil, denn es besteht ein Anreiz zum Abweichen. Das kann man dann durchexerzieren für alle vier Situationen, in denen Land 1 entweder eine Subvention hat oder keine Subvention, Land 2 eine Subvention oder keine Subvention. Und wenn man jetzt hier beispielsweise die Werte a gleich 20 und c gleich 10 und b gleich 1 einsetzt, ergibt sich dieses folgende Bild, wo klar wird, dass also die Wohlfahrt in beiden Ländern am höchsten ist, mit 11,1, wenn beide Länder keine Subventionen geben, aber jedes Land hat jeweils den Anreiz abzuweichen, weil wenn nur das eigene Land abweicht, ist die Wohlfahrt noch etwas höher. Ja, es kommt also zu einem Gefangenendilemma hier. Was dazu führen kann, das führen würde wahrscheinlich, dass beide Länder Subventionen dann zahlen, was dazu führt, dass also die Wohlfahrt insgesamt für beide Länder am niedrigsten ist. Und ein gutes Beispiel hierfür sind zum Beispiel die Verbote von staatlichen Beihilfen innerhalb der EU beispielsweise, wo es sehr, sehr schwierig ist, hier Konsens zu finden, weil es immer einen Anreiz gibt, davon abzuweichen. Ein anderes Beispiel sind grundsätzlich also Handelsbeschränkungen, weil es häufig hier Anreize gibt, selbst Handelsbeschränkungen aufrechtzuerhalten, um so seine eigene Wohlfahrt auf Kosten der anderen Länder zu maximieren. Das heißt also, unilateral haben Regierungen einen Anreiz, in Anführungsstrichen, ihr Unternehmen zu subventionieren, um die heimische Produktion anzukurbeln. Und das ist besonders der Fall in einem Umfeld, wo ein natürliches Monopol entstehen kann, wo das eine Land dann eine dominante Stellung im weltweiten Handel erlangen kann. In der Praxis gibt es jede Menge Unwägbarkeiten, um so eine etwaige Tabelle auszufüllen. Aber dennoch veranschaulicht dieses kleine Beispiel mit lediglich zwei Ländern sehr gut den Anreiz von Ländern zu subventionieren oder zu schützen. Und es verdeutlicht sehr gut, weshalb solche Organisationen wie die WTO einen maßgeblichen Beitrag leisten können zu einem freieren und faireren Handel. Fassen wir also noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, dass die Verflechtung des Welthandels seit Anfang der 90er, seit also dem Fall des Eisernen Vorhangs, erheblich zugenommen hat. Themen wie Rent-Seeking, externe Effekte, sei es Umweltschutz oder Arbeitnehmerrechte, werden kontrovers diskutiert. Und wir haben uns angeschaut, wie die Entwicklung zu regionalen Freihandelsblöcken innerhalb der WTO sich gestaltet hat. Zum Schluss haben wir gesehen, wie mittels eines sehr stilisierten Modells aber gezeigt werden kann, dass die Reduktion von Handelsbarrieren nicht trivial ist, da es Anreize gibt für alle Regierungen abzuweichen von der vereinbarten Senkung von Handelsbarrieren. Das heißt, wohlfahrtsmaximierend könnte eine Regierung auch agieren, wenn sie auf Kosten anderer Regierungen, auf Kosten anderer Länder Subventionen für die eigenen Firmen bereitstellt.